Ralf hat seine Predigt überschrieben mit Welche Perspektive haben wir? Schön, Ralf und auch Sandy, dass ihr da seid, mit dem Wort dient und auch musikalisch bereichert. Die Textlesung finden wir in Matthäus 24, die Verse 37 und 39, bis 39. Matthäus 24, Verse 37 bis 39. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Das wünsche ich dir, Gottes Segen.
Es ist schön, dass ich wieder mal hier bei euch sein darf. Es ist schön, dass es einige neue Gesichter gibt und es gibt keine Kindergeschichte mehr, das ist schade. Aber das heißt, die Jugend, die ist gewachsen und gewisse sind sehr in die Höhe geschossen. Schön, dass das Leben hier weitergeht. Und ich hoffe, dass das nächste Mal wieder eine Kindergeschichte passt, weil es wieder Kinder hat, die da sind. Wie geht es euch? Seid ihr gesund? Seid ihr gesegnet? Was aber, wenn es nicht so ist? Wir als Familie haben den Eindruck, dass wir eigentlich jede Woche eine Mitteilung bekommen von jemandem, der unerwartet gestorben ist. Junge Menschen auch, Grippe und Tod. Jemand, der Krebs hat mit aussichtsloser Diagnose. Arbeitsverlust. Dann ist erst gerade dieses verheerende Erdbeben passiert, der Krieg in der Ukraine, der uns beschäftigt. Und das ist nur einer von vielen Konflikten, die auf der Welt sind, die so ein bisschen aus dem Fokus geraten sind. Klimaveränderung merken wir hier. Eigentlich müsste es jetzt hier rundherum weiß sein. Seuchen, Krankheitserreger. Welche Perspektive haben wir? Wie geht's weiter? Ich habe so den Eindruck, bis jetzt waren die Menschen so eingestimmt, ja, es wird alles besser. Aber mittlerweile glaube ich, dass die Menschen realisieren, es kann nicht immer, immer besser werden. Und dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo die Menschen merken, wahrscheinlich wird es jetzt nicht besser, sondern schlechter. Wer konnte sich vor 5 Jahren vorstellen, dass hier in der Schweiz einmal eine Stromknappheit ein Thema ist? Unsere Welt verändert sich. Selbst ungläubige Menschen stellen sich die Frage, was kommt? Wie geht's weiter? Was für eine Perspektive haben wir? Wir als Adventisten haben den Advent als Perspektive. Das ist ja sogar in unserem Namen drin. Wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommt. Wir glauben, dass Jesus Christus dieser Welt, diesem gottlosen Treiben, das da herrscht, ein Ende setzt und sein Reich aufrichtet. Wir haben grundsätzlich eine positive Perspektive. Ein Gott, der alles neu macht. Ein Gott, der uns bei sich haben möchte. Ein Gott, der die Menschen zu sich zieht, weil er sie liebt. Aber ich stelle fest, dass selbst in adventistischen Kreisen das Thema jetzt, wenn man so langsam sich vorstellen kann, dass es ungemütlich wird, dass das Thema der Wiederkunft oder beziehungsweise die Zeit davor bei den Adventisten zum Teil ungute Gefühle auslöst. Da haben wir zum Beispiel das Thema der Angst in Jakob oder die Zeit der Trübsal oder die letzten Plagen oder wie bestehen wir ohne Fürsprecher? Themen, die nicht bei allen positive Gefühle auslösen. Schauen wir uns mal diese Begrifflichkeiten ein bisschen näher an. Die Angst in Jakob. Diese Begrifflichkeit wird aus dem Alten Testament entnommen. Jakob, der eigentlich Gott hat beschützt bedeutet vom Namen her, der wird zum Betrüger, weil im Hebräischen hat man so gewisse Buchstaben und wenn man da dieses kleine J wegnimmt, da das kleine Häkchen, dann wird aus dem Jakob der Betrüger. So wie bei uns der Engel und der Bengel, ein Buchstabe ein bisschen und eine völlig andere Bedeutung. Und dieser Betrug zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Jakob ist auf einmal nicht mehr der von Gott Beschützte, sondern der Betrüger. Zuerst luchst er seinem Bruder das Erstgeburtsrecht ab und dann gehen die Probleme so richtig los. Esau ist stinksauer und als seine Mutter merkt, Rebekka, Jakob ist ihr Liebling, dass da Jakob auf gefährlichem Boden lebt, weil der Esau so eine richtige Wut im Bauch hat, sagt sie, der muss weg von hier. Und unter dem Vorwand, sich eine Frau zu suchen in ihrer Heimatfamilie, schickt sie ihn weg. Wenn wir 1. Mose Kapitel 27 aufschlagen, haben wir dort diese Geschichte vom Betrug. Vers Kapitel 28 geht es dann weiter, als Jakob offiziell weggeschickt wird nach Haran, um eine Frau zu suchen, bekommt er dann auch noch einen offiziellen Segen von seinem Vater. Und ab Vers 10 lesen wir 1. Mose 28, Vers 10. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende, legte sich nieder an jener Stätte. Also er geht weg von zu Hause. Und dann wird beschrieben, es wird dunkel, er legt sich hin und dann hat er diese Vision von der Himmelsleiter. Er zieht weiter, er kommt zu Laban. Von Laban erfährt er am eigenen Leib, was es bedeutet, betrogen zu werden. Und in den 20 Jahren, in denen er bei Laban dient, wird er dauernd immer wieder über den Tisch gezogen. Bis es so schlimm wird, dass der Druck, der Leidensdruck bei Laban größer ist als die Angst, nach Hause zurückzukehren und Esau zu begegnen. Und trotzdem, wenn wir dann schauen, wie die Begegnung in seinem Herzen wirkt, zurück nach Hause, dem Esau zu begegnen. Er überlegt sich, was kann ich machen, um diesen Esau zu besänftigen. Er schickt ihm ganze Herden als Geschenke. Durch das wird Esau darauf aufmerksam, dass Jakob auf dem Heimweg ist, und er kommt ihm mit einer Kriegsschar von 400 Leuten entgegen. Und in 1. Mose 32, Vers 7 heißt es: Und Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten: Wir sind zu deinem Bruder, zu Esau, gekommen, und er zieht dir auch entgegen, und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm wurde Angst, und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder, die Kamele, in zwei Lager. Und er sagte nämlich: Wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Also er legt sich einen Schlachtplan zurecht, dass er sagt: Ich bin von Gott so gesegnet worden, wir sind so viel, jetzt mache ich zwei Lager, und jetzt hoffe ich, dass, wenn Esau kommt, dass er nur die eine Hälfte entdeckt und das Gefühl hat, jetzt habe ich Jakob ausgelöscht, aber da gibt es dann noch eine andere Hälfte, die dann hoffentlich überlebt. Also stellt euch mal vor, was für Ängste dieser Mann gehabt hat. Und in dieser Zeit zieht er sich zurück, um zu beten. Und als er da in der Stille ist, legt sich eine Hand auf seine Schulter, und er ist der Meinung, dass da irgendein Landstreicher, ein Räuber, ihm ans Lebendige will, und er kämpft mit dieser Person um sein Leben. Er kämpft mit Jesus, er kämpft mit Gott. Und Gott sagt: Lass mich los. Er lässt aber nicht los, und dann berührt Gott seine Hüfte, dass sie ihm ausrenkt, und da realisiert Jakob, dass er es nicht mit einem normalen Menschen zu tun hat. Und jetzt bittet Jakob um den Segen. Und da geht es nicht um den Segen: Lieber Gott, schau, dass es mir gut geht. Jakob hat ein Problem. Er trägt seit 20 Jahren Schuld auf seinem Herzen. Und er möchte von Gott die Zusage, dass ihm vergeben ist. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Jakob wirft sich am Gott, in der Vorstellung, da einen Gott zu haben, der ihm gnädig sein könnte, der ihm vergeben könnte, der sein Leben wieder in Ordnung bringen könnte. Nach dem Motto: Herr, du bist meine einzige Hoffnung, meine einzige Rettung, die ich habe. Und dann sagt Gott zu ihm: Wie ist dein Name? Und jetzt kommt die ganze Vergangenheit, das ganze Gewürge, das da stattgefunden hat, das Gemogle, das einander über den Tisch ziehen, kommt wieder rauf. Jakob, der Betrüger. Und Gott sagt ihm: Ich schenke dir einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Der, der mit Gott gekämpft hat und gesiegt hat. Könnt ihr hören, wie der Stein aus Jakobs Herzen zu Boden fällt? Zuspruch von Vergebung. Eine neue Identität, ein neues Leben beginnt. Ich kann neu anfangen. All der Betrug ist weg, der ist vergeben. Der ist auf der Seite. Und dann heißt es, dass Jakob diesen Ort Phnuel, Angesicht Gottes, weil er dort das Angesicht Gottes geschaut hat, nennt. Und dann heißt es in Vers 32, und die Sonne ging auf, als er am Phnuel vorüberging. 20 Jahre Finsternis. Als er von zu Hause wegging, ging die Sonne unter und jetzt geht sie wieder auf, weil ihm Vergebung zugesprochen wurde, weil er eine neue Identität in Gott bekommen hat. Welche Perspektive haben wir? Haben wir die Perspektive auf das, was uns belastet, auf unsere Fehlerhaftigkeit? Oder haben wir die Perspektive auf den Gott der Vergebung, der uns neu macht? Angst in Jakob ist das Ringen des Nichtwissens, ob Gott uns vergeben hat. In der Endzeit wird diese Angst da sein. Aber ich habe ja nach andere Begrifflichkeiten, Zeit der Trübsal und die letzten Plagen und wie bestrehen wir ohne Fürsprecher. Ich glaube, das läuft alles hier hinein. Ich glaube, dass dieser Kampf von Jakob ein gutes Bild ist für das, was passiert. Gott verspricht uns in der Offenbarung 2, Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer der, der ihn empfängt. All das Alte weg, neu anfangen zu können, reinen Tisch zu bekommen. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte uns einen Neuanfang schenken. Er möchte uns reinigen. Er möchte uns eine neue Identität geben, wo nicht Altes, Belastendes dran gehängt ist. Dieser Kampf bei Jakob war ein schwerer Kampf. Er hat vor Gott gelitten. Er hat vor Esau gelitten. Und es ist interessant, die Zeit der Trübsal in Daniel Kapitel 12, Vers 1 lesen wir darüber. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für sein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und jetzt ist die Frage, worauf legen wir den Fokus? Welche Perspektive haben wir? Legen wir die Perspektive auf die Trübsal oder legen wir die Perspektive auf den Engelfürst, der für sein Volk einsteht, und der sein Volk errettet, das im Buch des Lebens steht? Worauf legen wir den Fokus? Welche Perspektive haben wir? Jeremia 30, Vers 4 bis 7. Jeremia Kapitel 30, Vers 4 bis 7. Und dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Juda. So spricht der Herr: Wir hörten ein Geschrei des Schreckens. Nur Furcht ist da, kein Friede. Forscht doch nach und seht, ob Männer gebären. Wie geht's denn zu, dass alle Männer sehe, dass ich alle Männer sehe, die sich ihre Hände an den Hüften halten wie Frauen in Kindsnöten und alle Gesichter verstört und so bleich sind. Könnt ihr euch das vorstellen, was für eine Not diese Menschen haben? Also das ist nicht lustig. Und trotzdem heißt es, denn groß ist jener Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und ist eine Zeit der Angst in Jakob. Und ich glaube, dass hier die Endzeit angesprochen ist. Aber nachher heißt es, doch soll ihm, Juda, daraus geholfen werden. Gott wird den Gläubigen aus der Not heraus helfen. Welche Perspektive haben wir? Fokussieren wir uns auf die Not oder fokussieren wir uns auf den Helfer? Jakob hatte nach der Begegnung mit Gott extreme Schmerzen, weil Gott sein Hüftgelenk ausgerenkt hat. Ich habe das noch nicht erlebt, zum Glück, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr schmerzhaft sein muss. Und trotzdem war diese Begegnung mit Gott für ihn heilsam, weil das, was er im Herzen an Not getragen hat, viel schlimmer war als das, was er nachher körperlich zu leiden hatte. Wenn wir weitergehen zu den anderen Begrifflichkeiten, nach der Zeit der Trübsal, da gibt es auch noch einen interessanten Text im Habakuk. Habakuk Kapitel 3, Vers 16 und folgende. Habakuk Kapitel 3, Vers 16 und folgende. Und da kann man auch immer wieder im Text drin die Spannung spüren, dass es nicht einfach ist für die Leute, die das erleben. Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei. Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal. Die herbeisehnen, harren auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Zeit der Trübsal ist also nicht dazu gedacht in erster Linie für die Gläubigen, sondern die Ungläubigen, die werden unter der Zeit der Trübsal noch viel mehr leiden. Wenn Gott sein Werk beendet hat. Offenbarung 7, Vers 3 ist so eine Situation, wo es heißt, schadet nicht der Erde noch dem Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und wenn die Gläubigen versiegelt sind, unter dem Schutz Gottes stehen, dann geht es dann richtig los, wenn die Engel die vier Winde nicht mehr zurückhalten, die Gnade Gottes nicht mehr wirkt und Satan und seine Dämonen in ihrer vollen Macht loslegen können, dann wird es überall drunter und drüber gehen. Aber die Gläubigen sind versiegelt. Und wenn Jesus das Lamm, das siebte Siegel auftat und da eine halbe Stunde Stille ist im Himmel, eine Zeit, die mit der Wiederkunft Jesu verbunden wird, weil dann niemand im Himmel ist, also Jesus auf die Erde kommt, um die Gläubigen zu holen, dann sind alle versiegelt. Die Problematik ist, Und ich habe da ein schönes Zitat gefunden vom Schatten zum Licht. Da gibt es übrigens ein ganzes Kapitel über die Zeit der Trübsal. Und lest es mal nicht mit der Perspektive, was kommen für Probleme, sondern lest es mal mit der Perspektive, wie steht Gott für sein Volk ein und wie werden wir als Gläubige beschützt. Da heißt es auf Seite 560, wenn die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft abgeschlossen ist, gibt es keine Gnade mehr für die sündigen Bewohner der Erde. Gottes Volk hat seine Aufgabe vollendet. Es hat den Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn empfangen und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet. Engel eilen im Himmel hin und her. Ein Engel kommt von der Erde zurück und verkündigt, dass die Aufgabe abgeschlossen ist. Die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen und alle, die den göttlichen Geboten treu geblieben sind, haben das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Dann beendet Jesus seinen Vermittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Er hebt seine Hand auf und spricht mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Und alle Engelscharen legen ihre Kronen nieder, wenn Jesus feierlich verkündet: Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Offenbarung 22, Vers 11. Jeder Fall, sei es zum Leben oder zum Tod, ist entschieden. Christus hat sein Volk versöhnt und dessen Sünden getilgt. Die Vollzahl seiner Untertanen ist erreicht. Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel werden dem Erben des Heils übergeben und Jesus wird als Herr aller Herren und Könige aller Könige herrschen. Also das heißt, wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, wie wir ohne Fürsprecher im Heiligtum zu bestehen haben. Wie Gott das löst, ob er schon im Vorfeld unsere Fehler, die wir in dieser Zeit begehen werden, schon gesühnt hat, weil er alles weiß, oder ob er macht, dass wir in dieser Zeit nicht mehr sündigen können, das überlasse ich ihm. Aber er hat abgeschlossen. Und in dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht, steht Gott seinem Volk bei. Aber es wird uns gehen, eben wie dem Jakob. Der sieht, wie das feindliche Heer seines Bruders kommt, um ihn zu vernichten. Und genauso werden die Gottlosen unter der Leitung der Dämonen versuchen, die Gottes Treuen zu vernichten. Aber Gott steht uns bei. Wir müssen keine Angst haben. Gott ist stärker als alle anderen Mächte. Und er hat versprochen, und ich lese da auch nochmal einen weiteren Abschnitt auf Seite 574, Gottes Volk wird nicht ohne Leiden sein, während es aber verfolgt und entmutigt wird und Entbehrung und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Dieser Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem seiner aufopferungswilligen Kinder vorbeigehen. Der die Haare auf den Häuptern zählt, wird für sie sorgen, und in Zeiten der Hungersnot werden sie gesättigt werden. Während die Gottlosen an Hunger und Seuchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und sorgen für ihre Bedürfnisse. Für den Gerechten gilt die Verheißung: Sein Brot wird ihm gegeben und sein Wasser hat er gewiss, Jesaja 33, Vers 16. Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören, ich, der Gott Israel, will sie nicht verlassen. Diese Zusagen haben wir als Gläubige. Christus sendet seine Hilfe genau dann, wenn wir sie brauchen. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Der Punkt ist einfach, wir wissen nicht, in welcher Zeit wir uns befinden. Und ich glaube, darum wird unsere Not groß sein, so wie bei Jakob eben die Not auch groß war, als Gott seine Hand auf seine Schulter legte und er gedacht hat, jetzt ist es aus. Es war ein Kampf, aber Gott ist gekommen, um ihm zu vergeben. Gott ist gekommen, um ihm eine Perspektive aufzuzeigen. Gott ist gekommen, um ihm einen neuen Namen zu geben. Welche Perspektive haben wir? Worauf legen wir unseren Fokus? Jesus hat immer für die Leute in seinem Volk gesorgt. Als Elia eingeschlossen war in Samarien vom feindlichen Volk und sein Diener Angst und Bange war, hat Elisa gebeten, öffne ihm die Augen, und er hat die Heerscharen der himmlischen Armeen gesehen. Und dann gibt es auf einmal eine neue Perspektive. Jesus selbst sagt uns, es werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen sein. Während die Menschen verschmachten vor Furcht in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in der Wolke mit großer Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Welche Perspektive haben wir? Haben wir die Perspektive auf die Erlösung? Haben wir die Perspektive auf Christus, der kommt? Oder haben wir die Perspektive auf die Probleme, auf die Nöten, auf die Ängste? Wenn das alles geschieht, sind unsere Fälle abgeschlossen. Wir wissen es aber nicht. Was wichtig ist, ist, dass wir jetzt in einer Beziehung mit Jesus Christus leben. Jetzt ist die Zeit, mit ihm reinen Tisch zu machen. Jetzt ist die Zeit, ihm das Herz zu öffnen und seine Liebe und seinen Geist in Empfang zu nehmen. Dann sind wir vorbereitet auf das, was kommt, weil er uns durch die Endzeit hindurchführen wird. Er wird uns ans Ziel bringen. Er hat einen so hohen Preis für uns bezahlt, dass er niemanden verloren gehen lassen will, für den er sein Blut gezahlt hat, der mit ihm die Ewigkeit verbringen möchte. Jetzt ist die Zeit, die Entscheidung zu treffen. Treffen wir sie mit einem klaren Ja. Lassen wir Jesus Christus unseren Herrn sein. Und Adrian hat das schöne Bild gezeigt, erwähnt in der im Bibelgespräch, dass wir die Heiligung, ein Kleid von Gott bekommen, in das wir hineinwachsen müssen. Wachsen wir heute miteinander in Jesus Christus, in dieses Kleid, das er uns gibt, hinein. Lassen wir uns von ihm verändern, von ihm führen. Das ist die Perspektive, die wir brauchen im Heute und im Jetzt. Er ist Sieger. Er ist unser Garant für unser Heil. Er ist der, der uns nach Hause bringt. Haben wir keine Angst. Er macht es gut. Amen.